Galater 5. Wenn wir den Galaterbrief fertig haben, wollte ich gerne mit Ihnen die Sendschreiben der Offenbarung lesen. Wir haben aber noch einige Weile, noch bis über Ostern hinaus an dem Galaterbrief. Heute Abend Galater 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, der durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ganz schlimm, wenn jemand falsch lehrt. Komisch, dass das immer so schlecht uns in unseren Kopf reingeht. Wir sind sehr tolerant und sagen, ach, das ist doch nicht so tragisch. Da gibt es eben verschiedene Ansichten. Wer falsch in der Gemeinde lehrt, das heißt verkündigt, andere unterweist, vom Religionsunterricht bis zur Bibelstunde, bis zur Predigt, der trägt ein ganz hartes Urteil. Jesus hat mal gesagt, es wäre besser, dass man dem einen Mühlstein um den Hals hänge und das ersäufe mehr, wo es am tiefsten ist. Die Gemeinde wird ja immer durch falsche Lehre durcheinander gewirbelt, die wegführt von Jesus, dem Gekreuzigten. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen Sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Das will ich weiter nimmer auslegen. Der Paulus hat auch Humor gehabt und sagt, wenn Sie schon so viel beschneiden wollen, dann sollen Sie sich doch noch vollends verschnipfeln. Humor bei Paulus, aber in heftiger Polemik um der Wahrheit willen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, jetzt kommt nochmal der Humor bei Paulus, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das Wort haben ja viele schon genommen und gesagt, also, das schätze ich an unserem evangelischen Glauben, so dass jeder tun und lassen darf, was er will. Evangelische Freiheit. Ich brauche nicht in die Kirche zu gehen und ich kann glauben, was ich mir selber in meinem Kopf vorstelle. Das ist nicht gemeint. Der alte Fritz, doch Friedrich der Große, preußischer König, hat ja den Spruch gesagt, in meinem Königreich kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Das ist ein Spruch, den höre ich von meinem Friseur immer, den höre ich bei manchen Hausbesuchen, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Das heißt also, in unserer Demokratie ist es ganz klar, da hat jeder die gleichen Rechte. Ob einer Freidenker ist, ob einer sonst irgendwo einen diese katholisch ist, evangelisch ist oder apostolisch oder sonst was, da ganz klar, jeder darf leben. Das war dem alten Fritz natürlich wichtig, die Freiheit in seinem Staat zu begründen. Aber der alte Fritz hat nicht darüber reden können, wie man vor Gott selig wird. Und das haben viele Leute missverstanden. Der alte Fritz war ja nicht gläubig. Und er hat auch Gottes Wort nicht gekannt. Mit seiner Fassung kann man überhaupt nicht selig werden. So wie man geboren wird und so wie man lebt, kein einziger von uns. Beobachte, dass auch bei vielen Leuten, die bei uns im Gottesdienst sitzen, immer das noch nicht klar ist. Wie wird man selig? Irgendwann kommt es raus, vielleicht in einer großen Not. Ja, wissen Sie, manchmal habe ich doch die Zweifel, ob ich vor Gott alles in Ordnung gebracht habe und ob noch was übrig ist und ob ich vielleicht Gott noch was schuldig geblieben bin. Da muss ich immer lachen und sagen, jeden Tag bin ich einen ganzen Riesensack voll schuldig. Ich komme doch bloß in den Himmel wegen der Vergebung Jesu. Das ist das Einzige, was mir den Zugang in den Himmel möglich macht. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und wenn der Paulus von der Freiheit spricht, dann sagt er, jetzt ist doch prima, dass da nimmer gefragt wird, was hast du am 8. Mai 1979 gesprochen und was hast du am 17. September 1982 gemacht. Dass nicht im Gericht angefangen wird, jetzt Stück um Stück zu fragen, und wie war's dort, und wie warst du deine Kinder, und wie warst du deiner Frau, hat er jetzt auch noch was mehr machen können, sondern dass dann bloß eins gibt, vergeben, ausgelöscht durch das Blut Jesu. Ist ganz arg schlimm, dass da jetzt immer wieder auch in unseren Kreisen das kommt. Ich bin neulich mit jemand Auto gefahren, Hauskreisleiter. Und ich sage, ach, bei uns im Hauskreis fragen wir immer, ist Gott denn so sadistisch, dass er Blut braucht? Na, ich brauche doch Blut. Meine Schuld schreit gen Himmel. Wie will ich es denn sonst wegschaffen? Das kann man nicht wegpusten. Das kann man nicht einfach wegschaffen. Wir haben Freiheit durch den Opfertod Jesu. Und der Paulus bringt im Galaterbrief, das so klipp und klar in der Mitte eines Glaubens steht, dass Jesus für mich die Rechnung bezahlt hat. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Pfennig fehlt. Das hat Jesus für mich getan. Und er wird nicht sagen, hättest du ein bisschen mehr beten können und hättest du ein bisschen mehr Bibel lesen können und hättest du ein bisschen mehr dort können. Vergeben und vergessen, woher weiß ich das? Das weiß ich aus der Geschichte, die Jesus erzählt hat vom verlorenen Sohn. Dem hätte ja auch der Vater noch auf der Zehen tappen müssen und gesagt, aber gell, merkst du das ein bisschen? Es war nicht ordentlich, was die gemacht haben. Sagt der Vater nicht. Auch nicht mit der Spitze kommt, dass er sagt, mein Sohn. Er nimmt ihn in die Arme und vergibt. Gottes Vergebung ist unteilbar und ist ganz. Und das meint es. Frei geworden sind wir durch den Opfertod Jesu. Von wem sind wir frei geworden? Für der Paulus geht's immer darum, und das verstehen wir falsch nicht, wie da der alte Fritz sagt, ist ganz wurscht, egal mit meinen Gedanken und wem ich diene und welche Konfession, sondern Sie müssen die Bibel immer verstehen und sonst kommen Sie nie in die Bibel richtig rein. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute die Bibel heute nicht verstehen. Die Bibel behauptet, es gäbe einen Teufel. Wenn Sie das wegtun, verstehen Sie die ganze Bibel nicht. Es gibt die Macht des Bösen und die reitet uns mit einer unwiderstehlichen Kraft. Keiner von Ihnen kann gegen den Teufel überhaupt angehen. Wenn Sie probieren, nicht bloß bei der Sucht, sondern auch wenn Sie gegen Ihr böses Herz, gegen Gedanken, gegen unreine Dinge in Ihrem Leben angehen, wenn Sie nur gegen Ihre Ich-Sucht kämpfen, Sie wollen, probieren Sie es auf jeder Ebene. Sie können gegen die dunklen Mächte nichts tun. Je mehr Sie kämpfen, umso mehr verfallen Sie rein. Sie können nichts aus eigener Kraft tun. Das ist ja der Lug und Trug der öffentlichen Moral, dass man sagt, der Mensch kann, wenn er will. Das stimmt doch nicht. Man kann nicht. Und man kann auf allen Ebenen nicht, der Mensch kann nicht, so sagt die Bibel, so wenig wie ein Leopard oder Zebra sein Fell ändern kann. Das ist eben so, fleckig oder gestreift. So wenig ein Neger seine Haut weiß machen kann, so wenig könnt ihr Gutes tun, die ihr in der Sünde lebt. Das ist ein Befund der Bibel, weil das so ist, wir werden geritten von dunklen Mächten. Die wohnen in meinem Herzen und die sind in mir drin. Wenn Paulus von der Freiheit redet, sagt er, Christus macht frei durch seinen Opfertod. Durch seinen Opfertod. Das müssen Sie immer wieder verstehen, dass das im Galaterbrief auf jeder Seite kommt. Und das Tragische ist, bei vielen Christen sagen, das weiß ich doch schon, habe ich schon so oft gehört. Und sie haben es aber nicht begriffen, dass allein
Jesus das macht. Wenn Sie vor konkreten Nöten stehen, haben jetzt mit den Menschen zu tun, denen Sie begegnen, draußen. Sagen Sie, was mache ich jetzt? Da ist jemand gebunden, Alkohol, da geht die Ehe auseinander. Was mache ich jetzt? Sie müssen Menschen zu Jesus bringen. Wenn Menschen zu Jesus bringen, wird das Herz gewandelt und wird alles neu. Alles andere hat keinen Wert. Also das sagt man aus. Frei macht nur Jesus. Resozialisierung, aber auch bei bürgerlichen Menschen. Wie können wir neu werden? Allein frei werden wir durch Jesus. Mit Freiheit meint Paulus immer, frei vom Zwang, sündigen zu müssen. Frei von den Bindungen meines Fleisches, von meinem Wesen und in das ich hineingeboren bin. Ich habe eigentlich in meinem Leben nicht viel bessere Beispiele gefunden als das eine Beispiel, das ich immer wieder erzähle und ich falle Ihnen auf die Nerven, aber vielleicht ist auch dann ganz gut, dann vergessen Sie es nicht. Das hat mir so Eindruck gemacht und an dem mache ich es mir immer deutlich. Die Lebensgeschichte von dem Stanley. Stanley war in einem Erziehungsheim in Amerika. Seine Mutter wollte ihn nicht, sein Vater kannte er nie, er hat einen ganz anderen Namen gehabt. Es ging rau her, wie so im letzten Jahrhundert in den Erziehungsheimen zuging. Sie haben dann in ihrer Klasse beschlossen, den Lehrer umzubringen, der sie so furchtbar gequält hat. Sie haben gemeint, sie hätten ihn totgeschlagen, er hat es aber überlebt, er war nur schwer verletzt, sind über die Mauern dieses Erziehungsheimes geflohen. Und dieser junge 14-jährige Bengel hat sich durchgeschlagen, ist auf einen Mississippi-Dampfer gegangen und hat dort bei dem Kapitän versucht, eine Arbeit zu bekommen, sie ein paar Pfennig zu verdienen. Und während da unten in St. Louis aussteigt, sagt der Captain, du kriegst kein Geld. Ja, warum nicht? Ich habe doch geschafft. Kriegt einen dritten dahinter. Und dann hat er sich dort im Hafen rumgetrieben und sagt, ich werde mich an dieser Gesellschaft rächen. Ich habe das ganze Leben nur Prügel bekommen. Und die Welt ist eine verlogene, schmutzige Welt. Und wie er da im Hafen ist, da kommt ein piekfeiner Herr. Kaufmann. Kinderloses Ehepaar auf ihn zu und sieht diesen verrotteten Kerl. Sagt, komm mit, ich nehme dich mit nach Hause. Völlig unerklärlich. Aber es gibt ja Menschen, die in großer Liebe handeln. Nimm den Buben nach Hause, setz ihn an seinen Tisch und sagt dem Buben, ich habe einen Kummer, wir haben keine Kinder. Komm du zu mir, du wirst mein Kind. Es geht nicht ganz so schnell, aber jedenfalls, dieser Mann hieß Stanley. Die Frau wurde schwer krank, gerade der Mann war auf einer Geschäftsreise unterwegs. Die Frau vertraue diesem Buben, hol ihn noch ans Sterbebett, er tut ihr den letzten Dienst, dieser ganz wilde, ungestimme Bursche. Und wie der Vater zurückkommt, dieser Mann da, sagt er, ich adoptiere dich. Er war schon Witwer. Und seitdem trug er diesen Namen Stanley. Das war dieser große Wohltäter der Menschheit. Der den Livingston gesucht hat als Journalist. Muss man die Lebensgeschichte mal lesen. Und das ganze Leben redet er nur von dem, der nachher Stanleyville gegründet hat in Zaire. Das ganze Leben redet er davon und sagt, ich habe in meinem Leben so etwas Ungeheures erlebt. Ich bin adoptiert worden, in eine ganz große Familie hinein. Hat er viel geerbt, Geld und alles Mögliche. Und er hat gesagt, das muss ich alles wieder umsetzen, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Ich möchte mein Leben verströmen in der Liebe. Und wenn Sie jetzt mal das Lebensbild von Stanley irgendwo in einem alten Büchlein sich zu Gemüte führen, merken Sie, das Geheimnis war, Sie hören so andächtig zu und haben Sie die Geschichte doch nicht gekannt. Ich habe gemeint, die hätte ich schon zu oft erzählt. Adoption ist das Geheimnis. Nicht den jungen Menschen mit Prügel traktieren und jeden Tag auf Bank setzen und sagen, du musst das tun und so benimmt man sich richtig. Ja, auch in ihrer Kindererziehung hat überhaupt keinen Wert. Entweder schnackelt es bei ihren Kindern oder bei ihren Patenkindern oder bei ihren Enkeln. Entweder tut Jesus das Wunder und er verwandelt ihr Herz. Und sie sind irgendwo berührt von der Liebe Gottes, dann wird ihr Leben neu. Alles andere, Erziehung, das ist ein Stück äußerer Kultur, Dressur, wie bei den Löwen im Käfig drin. Aber doch hat auch mit wirklicher Erziehung nichts zu tun. Das, was Menschen bildet, ist die empfangene Liebe. Und genau von so einer Adoption spricht die Bibel. Wir sind Gottes Kinder geworden. Und das kriege ich gratis, frei Haus geschenkt. Jetzt, weil ich gemeint habe, Sie kennen die Geschichte schon, habe ich mir eine andere Geschichte doch noch überlegt. Man muss ja auch was arbeiten, wenn man schon guten Gehalt kriegt. Und da ist mir eine Geschichte noch eingefallen, die spielt auf Kalimantan, auf Borneo. Da gab es einen Stamm, den Lunbawan-Stamm oder Longbawan, Sie sprechen es verschieden aus. Der war ganz verkommen. Das ist ja bei vielen dieser Urstämme, diese Dayaks, diese Kopfjäger, die haben eine wahnsinnige Mordlust. Wenn sie eine Frau heiraten, müssen sie eine nötige Anzahl toter Köpfe und so weiter hinlegen. Man sich vorstellt, warum? Ja, das ist einfach die Furcht vor den dunklen Geistern, die das gebieten. Dass sie mal hineinsehen, was in diesen Religionen lebt, ein furchtbarer Angst. Waren in der Trunksucht so verfallen, man erzählt sich heute, dass etwa im Durchschnitt ein Drittel des Jahres war jeder besoffen, ganze Dörfer waren nur von der Trunksucht so befallen, dass die Zahl der Stammesmitglieder auf 4.000 zurückging. Im Jahr 1932 kamen in Sarawak lebten die, dort also in Sarawak, wo diese Langhäuser sind, der Dayaks, da kamen die Missionare her, der überseeischen Missionsgemeinschaft, unsere Christa Weber auch dazugehört. Und zwischen 1932 und 1938 nehmen diese Dayaks, verstehe wer es will, das Evangelium an. Jesus für mich gestorben. Und die sind so total verwandelt. Vorher hat man gesagt, sie gucken nicht nach ihre Kinder. Die Felder werden nicht abgeerntet, die wilden Tiere fressen alles. Die Chinesen, die Fleißigen auf Borneo, die haben immer gesagt, zuerst kommen die Chinesen und dann kommen die Malaien und dann kommen die Hunde und dann kommen die Lunbawan. Also ganz am Ende. Ich war in dieser Bibelschule Wilfinger. Der Wilfinger ist dann von den Japanern grausam ermordet worden. Ich habe diese jungen Leute gesehen. Bei unserer Hilfe Brüderleute ist das Haus Deborah, wo wir dann das Mädchenheim dort gebaut haben. Und wo die oben in den Bergen, es wird sehr kalt, im Krayen, das ist im äußersten Zipfel von Borneo, in einer ganz verlassenen Gegend. Was das für eine Schar junger Evangelisten und Prediger aus dem Lunbawan-Stamm sind, heute die besten Menschen, die man unter den Dayaks in Borneo finden kann. Zuverlässige, stabile Leute, Charakterköpfe. Das Evangelium hat sie verwandelt. War gar keine Erziehungsarbeit nötig. Christus hat ihr Herz verwandelt. Das Wunder des Evangeliums ist so groß, vielleicht haben Sie irgendwo in Ihrer Nähe mal eine Bekehrung miterlebt. Ich habe es Ihnen ja erzählt von einem unserer Missionare, wo da eine Schulkameradin sagte, es war doch ein ganz schwieriger Bursche in seiner Schulzeit. Ja, aber wenn der Herr bekehrt, dann badet's. Dann gibt's eine Wende. Und das Schlimme ist heute, dass viele Menschen Christus gar nicht mehr begegnen. In seiner Macht, in seiner Größe. Und das meint der Paulus, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Wenn einer zu Jesus kommt, dann ist Jesus ein und alles. Dem brauchen Sie keine Verhaltensmaßregeln mehr geben. Dem müssen Sie auch nicht lange Bücher unter den Arm klemmen. Dem müssen Sie nicht zuerst auf die Schule schicken. Der weiß einfach. Der ist erfüllt und sagt, ich möchte doch jetzt Christus dienen. Dieser Geist der Freiheit, der muss auch in einer christlichen Gemeinde da sein. Ich habe etwas gegen auch heute dieses Wort Verbindlichkeit, das oft eine Gesetzlichkeit hereinbringt, einen Zwang, eine Menschenherrschaft, auch eine Pastorenherrschaft in vielen Kirchen, die ich beobachte. Wo jemand mit Christus lebt, dann hat er alles. Paulus engt das nachher nur noch an einer Stelle ein und sagt, pass nur auf, dass diese Freiheit nicht dem Fleisch wieder Raum lässt. Mit Fleisch meint er aufs Gemüt und unsere Gedanken. Wir sind alle so natürlich anfällig, dass unter der Decke immer wieder der Teufel seinen Fuß in unser Leben reinstellt. Dass nicht unter dem Deckmantel der Freiheit wir sagen, ich brauche überhaupt keine Korrektur von einem anderen. Das ist nicht gemeint. Wir brauchen immer wieder Korrektur. Wir brauchen Ansprache von anderen, die uns wieder auf den Weg des Glaubens zurückführen. Aber Paulus hat gesagt, lasst euch nicht in das Joch der Knechtschaft einspannen. Nicht irgendwelche frommen Ordnungen. Und wenn das jüdische Gesetz ist, aber doch nicht wieder in Ordnungen hinein. Sondern tut, was Jesus will. Dann seid ihr immer richtig. Und darum hat Paulus so sich dagegen gewehrt, dass die Leute sich wieder beschneiden lassen. Und jetzt kommt's in der Gemeinde, gibt's alle, der eine sagt, du musst so beten, du musst die Lieder singen, du musst. Ach, lassen Sie doch die Leute draußen, die alle ihre Gesetze aufstellen. Das ist tragisch in der Gemeinde Jesu, dass immer wieder Menschen ihre Ordnungen aufstellen. Wir sollten eins tun in unseren Kirchen. Wir sollten jeden Menschen fragen, bist du wirklich wiedergeboren? Hast du Christus gefunden? Ausgerechnet die Frage ist verpönt. Die ist doch die wichtigste. Wenn ein Mensch Christus gefunden hat, Jesus als ein Gotteskind gehört, braucht er nicht mehr viel. Hat er den Weg, dann hat er das Wort lieb, dann wird er seinen Ordnungen sich unterwerfen. Hat er Jesus gefunden? Das hat mir immer gefallen bei der russischen Erweckung im letzten Jahrhundert. In Rohrbach bei Odessa, da war die Mühle und da war der Schmied Raboschapka und saß da und dann kam einer vorbei und hat gesagt, du gehst jetzt auch in die Stunde, so sagt man in Russland, die Stundismus, das war die Stunde der Pietisten, die dann die russischen Gastarbeiter übernommen haben, die auf die Farmen der Deutschen kamen in Südrussland. Jetzt gehst du auch in die Stunde, ja, ja. Hat er gesagt, das Stundgehen macht dich nicht selig. Bist du wiedergeboren? Er sagt, das weiß ich gar nicht, was das ist. Ja, hast du wirklich das neue Leben mit Jesus begonnen? Hast du ihm dein Leben übergeben? Bist du ein Kind Gottes? Ja, wie geht es? Dann saßen sie dort auf der Treppe der Mühle von Rohrbach bei Odessa und haben miteinander Johannesevangelium gelesen. Johannes 3, was das heißt, wenn jemand von Neuem geboren wird durch den Geist Gottes. Dann wird er neu, dann wird sein Leben verändert. So allein geht das. Diese Freiheit ist da, wo ein Und das war die wunderbare Botschaft der Reformation. Ein Mensch, der Jesus gehört, der braucht keinen Papst mehr und keinen Priester mehr über sich. Das ist das Priestertum aller Gläubigen, diese ganz große Befreiung im Mittelalter. Aber doch nicht wie der alte Fritz meint, jeder kann nach seiner Fasson leben, wie er will. Ist jedem seine Privatsache. Sondern ein Mensch, der mit Jesus im Bund ist, ist ein freier Herr, hat der Martin Luther gesagt, von der Freiheit eines Christenmenschen. Er gibt sich bloß ganz als Diener unter Christus, aber nie unter Menschen. Ich finde das so wichtig, dass wir das wieder entdecken. Ich hoffe, dass dieser erste Punkt einmal deutlich wurde. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Welche Freiheit? Ich bin ein freier Herr, weil ich Jesus gehöre. Ich darf mein Leben benutzen, ich freue mich. Jetzt kommt das Zweite. Jesus scheidet auch. Es geht ja immer im Galaterbrief nochmal um die Frage, ob man nicht eben doch auch wieder ein Stück weit auch die Ordnungen für sinnvoll ansieht. Sie kennen das ja auch, dass dann Leute sagen, ach, da tut's wieder auch heute Abend, der Bibelstunde so einseitig darstellen. Das hat man sich ja an Paulus auch vorgeworfen. Er hat gesagt, du machst es so einseitig. Jesus allein. Und der Paulus hat gesagt, wenn das Befolgen des Gesetzes und gewisser Riten des Judentums wichtig sind, zum Beispiel die Beschneidung, dann ist man das ganze Gesetz schuldig zu tun. Steht doch irgendwo hier. Das ganze Gesetz. Ja, Vers 3. Dass er das ganze Gesetz halten muss. Zum Beispiel, wer mal in Israel gereist hat, weiß, am Sabbat darf man keine Zigarette rauchen. Warum nicht? Weil man kein Feuer machen darf. Kein Feuer machen darf. Nicht ins Feuer da, aber es im Gesetz steht, kein Feuer machen darf man also keine Zigarette entzünden. Beim Aufzug, wie ist das Problem gelöst? Wenn ich auf den Aufzugsknopf drücke, mache ich ja Arbeit. Ich drücke nämlich auf den Knopf. Also ist die Sabbatschaltung des Aufzugs so, dass er Tag und Nacht beim Sabbat geht er rauf, runter und hält an jedem Stock, damit man keinen Knopf drücken muss. Denn das darf ich bei Gesetzesbefolgung nicht tun, auf den Knopf drücken. Ich darf kochen. Nein, ich darf bloß aufwärmen, aber nur das, ich darf nicht den Herd andrehen. Der Knopf andrehen, das Schlimme. Es gibt nur den Automatikherd, der automatisch warm macht. Dann darf ich warm essen, wer es braucht. Aber ich darf nicht drehen am Knopf. Das Gesetz, tatsächlich so. Es geht doch nicht gegen das Judentum. Sondern bloß, wenn Sie das Gesetz Gottes halten müssen, dann müssen Sie das Gesetz Gottes halten. Mit allen Vorschriften. Für die Juden ist bloß schwer, dass sie ja keine Lämmer mehr opfern können. Sie können auch keine Opfer mehr darbringen. Es gibt kein Lamm mehr. Das Gesetz ist auch gar nicht mehr möglich. Kann auch gar kein Weg mehr zu Gott sein. Weil es schon gar keiner befolgt hat, aber weil er heute das Entscheidende ausgebrochen ist. Sie können kein Passa mehr feiern. Zum Beispiel, seit 2000 Jahren wird kein Lamm mehr geschlachtet bei einer jüdischen Passafeier. Und das Gebot Gottes ist ganz eindeutig. Deshalb haben wir alle streng über Juden oder Trauerkleidungen. Im Gesetz ist das Wichtigste ausgebrochen. Und dem Paulus war es jetzt so wichtig und gesagt, nicht jetzt ein paar Stücke immer wieder. Er sagt, das Joch, das man einem auf den Hals legt. Die Gesetzlichkeit, die schleicht sich immer wieder in die christliche Gemeinde ein mit irgendwelchen fanatischen Ordnungen, wo man sagt, aber ist doch gut. Man könnte ja für die Beschneidung sogar noch medizinische Gründe anführen und sagt, das hat sogar noch hygienische Gründe und das hat ganz gute Sachen, haben ja schon manche Mediziner festgestellt. Aber der Paulus verlegt sich gar nicht auf das. Er sagt, ihr seid frei in Christus, ihr dürft machen, was ihr wollt, bloß nicht gegen Christus sündigen. Und dann sagt er, was ist das Gesetzeserfüllung? Liebe, Liebe. Und da werde ich ihr Leben lang nicht fertig. Bringt es auf den Punkt Liebe. Ja, ist es nicht riskant, wenn ich einen Menschen so in die Freiheit entlasse? Nein. Das ist gar nicht riskant. War immer wieder so, wo das Evangelium von Jesus so verkündet wurde und in Freiheit gewirkt hat, hat es so das Leben reich gemacht. Und Leben, sie ist immer in der Freude. Ich da bin von Jesus angenommen, ich bin sein Kind. Denken Sie an die Lung Bawan in Borneo, an diesen Stamm, der das erlebt hat. Ich bin überzeugt, Sie alle haben das so erlebt. In Ihrem Leben, Herr, mein Hirtbrunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu guten Tod gegeben. Die Riesenfreude, nichts kann mich mehr von Jesus scheiden. Und das erfüllt meinen Glauben, das ist das, was ich verkündigen will, das, was ich leben will. Sollen die anderen ihre Vorschriften haben? Dem einen ist wichtig, ob man wieder den Sabbat statt dem Sonntag feiert und so weiter. Ich gebe mir selber Ordnungen, für mich selber, die brauche ich. So klar, ich brauche Regeln für mich. Aber dem anderen möchte ich bloß Jesus verkündigen. Und wenn er Jesus entdeckt hat, dann wird sein Leben neu. Dann kommt er selber zur Freiheit. Nur dann. Und mit Ordnungen und mit Erziehungsarbeit komme ich gar nicht weit. Ihr habt Christus verloren. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Das bestreiten natürlich die Galater, sagen, das ist auch noch wichtig. Liebe Freunde, Sie können es jetzt verfolgen, auch bei allen Gruppen, mit denen Sie solche Fragen heute diskutieren, die alles neben Jesus weitere wichtige Punkte haben und sagen, aber das ist auch wichtig. Die kommen immer und sagen, das ist auch wichtig. Ich habe ja gar nichts gegen Jesus am Kreuz für mich gestorben. Aber ganz wichtig ist, du musst bei uns eintreten. Nur wenn du bei uns eintrittst, wirst du richtig selig. Und nur bei uns kriegst du die Fülle, nicht dort. Wo ich Christus habe, habe ich die Fülle. Und ich kriege Christus da, wo ich zu ihm komme, wie der verlorene Sohn. Und wer das anders lehrt, der verwirrt. Wer anders lehrt, der verwirrt. Ihr habt Christus verloren, Vers 4, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Wenn ihr meint und sagt, ich möchte aber erst in meinem Leben, ach, was höre ich da? Ich muss erst in meinem Leben selber das Siegerleben führen. Liebe Freunde, wenn ich da warten will, bis ich alle meine blöden Mucken in meinem Leben abgestellt habe, da gehen die Jahrtausende vorbei. Leider. Wir tragen schwer an unserer alten Art. Wie sagt er? Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Wir sind alle nicht die Gerechten. Jesus hat uns die Gerechtigkeit geschenkt. Ich warte mal drauf, dass ich im Himmel die Gerechtigkeit auch an meinem Leibe trage. In dieser Welt bleiben wir alle fehlsame, irrende Menschen mit allen Mängeln behaftet. Aber wir sind gerecht, weil Jesus uns heute gerecht macht. Und ich darf jeden Tag das neu über mein Leben drüberlegen. Und ich darf nicht sagen, ich muss jetzt erst noch dorthin wallfahrten und das noch probieren und dann werde ich in meinem Leben Fortschritte erleben. Stimmt nämlich überhaupt nicht. Es gibt ja sogar Gruppen, die die schreckliche Irrlehre verkünden, dass es eine Sündlosigkeit gäbe. Also ich bin manchmal schon solchen Leuten gegenübergetreten, die haben mir im Gespräch gesagt, seit einem halben Jahr habe ich nicht mehr gesündigt. Das sind ja versucht, denen einige sagen, aber jetzt haben sie gerade die größte Sünde ausgesprochen, die man überhaupt aussprechen kann. Das ist sowas Vermessenes, wenn die Leute nicht einmal merken, wie wahnsinnig anstößig sie sind, schon mit dieser ganzen Art. Wenn einer gut gelebt hat, dann war es der Paulus vor seiner Bekehrung. Er sagt, ich habe untadelig gewandelt im Gesetz, aber hat gemerkt, dass das alles vor Christus nichts war. Darum war ihm dieses Leben gar nicht wichtig. Er war ja im Judentum als Pharisäer erzogen. Er hat gesagt, der Augenblick vor Damaskus, wo Christus mich annahm, die Hand auf mich legte, Ananias mir in der Seelsorge zusprach, alles Schuld ist dir vergeben. Nämlich, dass du auch Christus in deinem Leben weggestoßen hast, das ist die schlimmste Sünde. müssen Sie wissen, ich brauche gar nicht in meinem Leben mich nochmal verkrampfen und mühen. Ich darf aus der Freude leben, dass ich angenommen bin. Und wer jetzt etwas anderes noch hineinbringt, sagt, daneben ist das auch noch wichtig. Auch noch. Ob das organisatorische Verbindung ist, ob das gewisse Forderungen sind, gewisse Frömmigkeitspflichten, Bußpflichten, so war es in der Reformation, oder Dinge, die mir als Joch auf den Hals gelegt werden, der macht den Opfertod Jesu nutzlos. Denn da nützt das ja nicht. Wenn ich daneben noch was anderes tun muss, wer Christus hat, hat alles. Wer Jesus hat, hat das Leben. Einer von unseren jungen Leuten hat gesagt, das hätte sein Pfarrer so arg aufgeregt, dass das Andachtsbuch von mir so heißt, es wäre unbiblisch. Wer Jesus hat, hat das Leben. Nein, das Evangelium. Wer Jesus hat, hat alles. Und nichts mehr daneben. Dass wir heute Abend kommen und das Wort lesen, das machen wir doch bloß zu unserer Freude, weil wir Christus dadurch finden. Aber doch nicht, weil es eine Pflicht ist. Ist doch gar nicht mehr die Pflicht. Und wir rennen doch nicht durchs Leben, jetzt muss ich wieder meinem Gesetzbuch nachgucken, was ich jetzt mache, sondern ich handle aus der Liebe. Jesus scheidet, und da erzähle ich immer gern die Geschichte vom Wüstenzug des Volkes Israel, wie plötzlich die Schlangen kamen, als sie murrten, die Giftschlangen. Und die Giftschlangen kamen von allen Seiten und haben sie dort an der Fuß und dort. Und die haben gesagt, das muss ich wegreißen und hier muss ich kämpfen. Und dann hat der Mose eine eherne Schlange aufgerichtet. Und später hat Jesus im Gespräch mit Nikodemus bei der Nacht gesagt, das ist, was der Mose gemacht hat, die eherne Schlange. So wird jetzt etwas anderes aufgerichtet, nämlich das Kreuz. Und wer dorthin blickt, der hat Frieden. Die Leute haben immer gesagt, ich muss zuerst mit den Schlangen kämpfen, bevor ich hingucken kann. Nein, nein, nein. Wenn du hinguckst, dann weichen sie. Und so meinen viele Leute, sie können erst zu Christus kommen, wenn ihr Leben rein wäre. Wenn sie alle Sünden besiegt, dann werden sie nie fertig. Guck hin aufs Kreuz. Und dann weichen alle Versuchungen. Wer Vergebung empfangen hat, der wird nimmer geplagt von den Versuchungen. Und sie kriegen nur durch dieses Wunder überhaupt das, was der Lungbawan-Stamm erlebt hat, als Menschen erkennen, Christus hat für mich alles schon bezahlt. Alles ist okay. Der bekommt das neue Herz. Der wird verwandelt, der hat gar keine Freude mehr am anderen. Was soll ich noch sündigen? Sünde macht nie glücklich. Nehmen Sie das an, Christus lebt in mir, ich gehöre ihm, ich bin sein Eigentum. Probiert es nicht mehr mit eurer Kraft. Und da gefällt uns auch das Lied immer so, wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Ich muss den Schritt gehen und dann gibt es auch keinen Kampf mehr, weil ich den Sieg habe. Den Sieg habe ich in Jesus. Und nun kommt noch ein letztes, dass Jesus wirkt. Also, wissen Sie, Paulus ist da sehr hart, ich habe es Ihnen schon gesagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Tag. Die Leute haben gesagt, das ist ja bloß ein bisschen, das ist immer so die Verführung. Ist alles recht, was gepredigt wird, aber das ist auch wichtig. Dann kommen Sie mit irgendeinem Heftle und einem Büchle und mit irgendeiner Person, die man auch noch braucht und was man auch. Nein, Jesus allein, gar nichts anderes. Und da sagt der Paulus, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Tag. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen einen Test machen und würde einen schönen Granini-Saft hier hinstellen und würde bloß einen Tropfen Zyankali reingucken. Dann würde ich sagen, trinkt's. War doch bloß ein bisschen. Und die Leute sind so wahnsinnig dumm in der christlichen Gemeinde. Der blutet mir, dass sie sagen, da ist auch so viel Gutes dabei. Da ist wahnsinnig viel Gutes dabei. Und wenn 99% gut ist, aber ein Tropfen Zyankali, das ist unbrauchbar. Das ist Gift. Das ist so schlimm, dass die Leute nicht verstehen, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig verdirbt. Und wenn was falsch ist, bleibt's falsch. Aber der Mann sieht so nett aus. Das kann doch sein. Er hat vielleicht auch noch eine nette Frau und noch ganz liebe Kinder und so. Verstehen Sie, ist alles gar nicht wichtig. Wenn etwas falsch ist, vom Wort Gottes her falsch ist, und wenn eine Lehre falsch ist, wieder Jesus, die Ehre Jesu in den Dreck tritt und sagt, nicht Jesus allein, sondern auch noch. Nehmen wir mal, ganz unverfänglich, der Papst in Rom. Nicht? Für uns, nein, Das Wort Gottes allein und Jesus allein. Und allein seine Gnade. Nichts anderes. Ich will auch nicht auf den Dreifaltigkeitsberg wallfahren, um meine Sünden abzutragen. Wenn man durch das, oder bei der schwarzen Madonna in Schönstocher, oder wo seine Sünden vergeben, nein, Jesus vergibt mir meine Schuld, sonst nichts. Wenn es dort geht, dann brauche ich Jesus nicht. Fertig. Und ich habe viele Freunde unter katholischen Mitchristen. Es geht nicht um diese Phrase, es geht um was falsch ist. Und was falsch ist, das muss an der Stelle klar sein. Und es gibt auch heute in den evangelischen Gruppen unheimlich viel Lehren, die das, was Jesus mir schenkt, verdunkeln. Die Fülle Christi kriege ich nur unter dem Kreuz, nirgendwo anders. Nicht durch Handauflegung, nicht durch irgendwelche besonderen sinnlichen Erlebnisse, auch nicht durch Liedersingen und auch nicht durch den Gebetskrampf. Ich kriege ihn nur dort, wo ich zu Jesus komme und weiß, er ist für mich gestorben. Das ist der Punkt und er hat Frieden mit Gott und er hat Zugang und dort hat er die Fülle des Geistes. Und von dem redet nächstes Mal der Vikar Binder. Mir tut es furchtbar leid, dass ich das nicht tun kann, aber er kann es genauso gut wie ich. Dass nämlich jetzt der Geist Gottes in der ganzen Macht wirkt. Dort, wo Menschen unterm Kreuz Jesu sind. Habe ich den Geist empfangen? Ja, genau, um den geht's. Die Geistesgaben. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und wie? Der wirkt mächtig und stark. Und darum ist so wichtig, um dieses Wirken, dass Jesus in uns Raum gewinnt, dass er in meinem Leben Platz hat. Ob sie nun Geist dazu sagen, Heiliger Geist, ob sie Jesus dazu sagen, ist kein Unterschied. Also das ist kein Unterschied. Also das lasse ich mir von niemandem wegnehmen. Was soll denn Jesus anders sein als der Geist, der ihn erfüllt? Da hat die Bibel verschiedene Redeweisen. Da gibt es keine Konkurrenzverhältnis zwischen dem Heiligen Geist und zwischen Jesus. Er kommt in mich. Durch seinen Geist nimmt er Wohnung in mir. Und dann will er mich beherrschen und will er in mir wirken. Was Gott heute tut, das ist groß. Er wirkt heute in Ihrem Leben Gewaltiges. Er wirkt Sieg, auch wo Sie gar nichts sehen. Sie dürfen ganz unbekümmert sein. Ihr Leben ist ganz groß. Wissen Sie, ich kann manchmal die Sprüche gar nicht so arg hören. Wir haben immer wieder gemerkt im Missionsdienst, dass wo etwas in aller Stille getan wurde. Auf einmal kommt was raus. Heute Abend bei der Gebetsgemeinschaft sagt meine Frau zum Werner Wick, da war jemand beim Jugendchor, aber das durch sie zum Glauben gekommen. Sagt, wo? Weiß ich gar nichts davon. Das war in Leonberg im Schülerkreis. Der hat kaum der Name gekannt. So was Wunderbares, wie Gott wirkt. In aller Stille. Irgendwo benutzt er unseren Dienst. Gut, dass wir manches gar nicht wissen, sonst wären wir stolz drauf. Aber dass wir vom Sieg Jesu leben, in unserem eigenen, notvollen Leben, das wissen. Was Gott Wunderbares auch wirkt durch uns, da freuen wir uns dran. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. War Paulus sehr wichtig, dass wir frei, ein freies, fröhliches Christenleben haben. Ein freies, fröhliches Christenleben haben, wo Jesus allein das Sagen hat. Das ist ein mündiges Christenleben, wo wir uns auch nicht Theologen unterwerfen müssen, wo wir uns auch nicht Menschen unterwerfen müssen, wo jeder Glaubende, der Jesus lieb hat, ein eigenes geistliches Urteil hat, mitreden kann, und viel kennt und viel wirkt und von Jesus gebraucht wird an seinem Platz. Dass der Paulus so scharf redet, ist gut, weil für uns auch ganz wichtig ist, dass wir immer wieder neu dorthin kommen, hält einen Atem an und sagt jetzt, wir dürfen das nicht verwässern lassen. Wir müssen das in seiner ganzen Klarheit und Dichte in unserem Leben in der Mitte stehen lassen. So, jetzt singen wir noch. Bloß wenn was unklar wäre, müssen Sie jetzt gleich revoltieren, damit wir noch drüber sprechen können. Wir wollen keine allgemeine Diskussion, aber sonst wehren Sie sich gleich.